Und vielleicht kennst du das auch, gell? Es gibt manchmal so Tage in deinem Leben, da ist einfach plötzlich alles anders. Du planst etwas und plötzlich kommt alles anders raus. Ich mag mich erinnern, wir sind hier im ICF, ich habe predigt, ganz normal. Und kaum bin ich fertig oder die Celebration fertig, kommt die Leiterin vom Kids-Bereich auf mich zu, oder von der Kids-Gruppe auf mich zuzuspringen und sagt, der Jan und dein Sohn ist von der Rutschbahn runtergefallen auf den Hinterkopf. Und dann sind wir zu ihm, Rebecca und ich, er hatte eine Hirnerschütterung, wir sind sofort ins Spital, er ist immer so ein bisschen zwischen bewusstlos und wieder zu sich gekommen. Und dann bin ich schlussendlich 2 Tage im Spital geblieben, bei ihm übernachtet. Und es war etwas, was ich ganz anders geplant habe. Ich habe mich eingestellt auf einen normalen, schönen Sonntag. Und schlussendlich bin ich geendet für 2 weitere Nächte im Kantonsspital und habe am Bett von meinem Sohn gewacht. Und manchmal gibt es so Tage, da wird einfach alles anders. Und die Kreuzigung im Römischen Reich war ja nichts Aussergewöhnliches gewesen. Beim Aufstand vom Spartakus 6'000 Sklaven, die gekreuzigt worden sind. Das war jetzt wirklich nicht etwas gewesen, was wir nicht gekannt haben. Aber die eine Kreuzigung, zumindest wenn man den biblischen Bericht glaubt, hat wirklich alles auf den Kopf gestellt. Und ich möchte mit euch mal durchgehen durch die Begleiterscheinungen von der Kreuzigung. Matthäus 27, 50 und 51. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Das ist mal das Erste, was beschrieben wird im Matthäus-Evangelium. Der Vorhang im Allerheiligen ist verrissen worden. Dann das Zweite. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. Das Dritte haben wir sehr eindrücklich gesehen im Theater. Und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Ich komme später noch ein bisschen genauer auf die Verse ein. Dann das Vierte, der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und das Fünfte, inzwischen war es Mittag geworden, das schrieb dann der Lukas, eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte, die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Du siehst da 5 sehr spektakuläre Begleiterscheinungen von dieser Kreuzung. Ein Vorhang, der verreist, ein wichtiger Vorhang, wie wir noch werden sehen, ein Erdbeben, Gräber, die sich öffnen, Tote, die den Menschen in der Stadt erscheinen. Bis jetzt habe ich vielleicht immer gemeint, das ist eine Erfindung von Pirates of the Caribbean, aber dass irgendwelche Tote anderen Menschen erscheinen, aber das passiert auch in der Bibel. Vielleicht hat es auch dort abgeschaut. Ein Hauptmann, der schon viele Kreuzigungen gemacht hat, der sagt, da ist etwas anderes, der Mann muss Gottes Sohn sein und eine Sonnenfinsternis, die kommt. Ich möchte mit euch die Phänomene ein bisschen genauer analysieren. Und ich habe dann geschaut, es gibt ja 4 Berichte über Jesus, 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Welche Sachen kommen nur einmal vor, bedeutet für uns, dass sie vielleicht weniger relevant sind. Welche kommen 2-mal vor, welche 3-mal und welche werden in allen 4 Evangelien erwähnt. Ich werde mit den 2 skurrilsten Versen vom ganzen Neuen Testament anfangen. Sie kommen nur einmal vor in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, erwähnen die nicht. Eben genau der Teil, den wir sehr eindrücklich gesehen haben. Ich lese es nochmal vor. Und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen. Das sind 2 von den umstrittensten Versen vom Neuen Testament. Wie ist das möglich, dass da plötzlich Tote aufstehen, sie begegnen den Menschen in der Stadt, irgendwelche Zombies, die rumlaufen, sie werden irgendwie auferweckt nach der Kreuzigung, erscheinen uns den Menschen aber erst nach der Auferstehung. Was ist denn in diesen 2 Tagen passiert? 2 Tage sage ich, weil Jesus ist ja nicht 3 Tage da gewesen in unserem Sinn, sondern Freitag tot und Sonntag auferstanden. Das ist jüdisch, du zählst immer den Anfangs- und den Endtag auch mit im Jüdischen. Also es war eine kürzere Zeitspanne gewesen als 3 komplette Tage, wo Jesus tot ist. Aber auf jeden Fall in dieser Zeit, gemäss Matthäus, sind irgendwelche Zombies rumgelaufen. Es gibt wieder 3 mögliche Interpretationen über diesen Vers. Die eine Interpretation ist, die Verse sind später eingesetzt worden ins Neue Testament. Man hat ja von der Bibel kein Original mehr, wie von allen anderen antiken Schriften. Es gibt keine antiken Schriften, wo du das Original hast. Aber in der Bibel hast du im Gegensatz zu allen anderen antiken Schriften so viele Abschriften, der erste schon 125 nach Christus, ein Papyrus vom Johannesevangelium. Und durch das wird die Faktenlage viel stärker als bei allen anderen antiken Schriften. Aber was jetzt genau in dem ersten Original gestanden ist, das wissen wir nicht. Aber du kannst natürlich die Abschriften vergleichen. Der Punkt ist da, dass alle ersten Abschriften, die wir haben, 1. Jahrhundert, 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, haben den Vers drin. Also erscheint nicht eingesetzt sein. So gibt es ganz wenige Verse, die eingesetzt worden sind später oder die umstritten sind. Der umstrittenste Teil übrigens, spannend ist das Ende von Markus 16, was heisst, sie werden den Menschen die Hände auflegen, sie werden in neue Sprachen reden, sie werden Dämonen austreiben, so die Folgewirkung. Das ist eigentlich der Teil, so die letzten paar Verse von Markus, wo am umstrittensten ist im Neuen Testament. Aber der Vers ist grundsätzlich überall drin, in allen Abschriften, egal wo. Dann gibt es einen zweiten Teil, der einfach sagt, ja, der Matthäus ist einfach ein bisschen durchgetrüllt, ist ja selber ein Jünger von Jesus und hat irgendwelche Erscheinungen gehabt und er hat es zwar niedergeschrieben, oder es gibt auch Leute, die das etwas anders lesen, die sagen, aufgrund von dem starken Erdbeben haben sie eben die Gräber aufgerissen, oder? Bei Jesus war ja auch in einem Grab, wo ein Stein davor war und es hat die Felsen aufgerissen durch das Erdbeben und die Toten jetzt irgendwie rausgespickt. Also, es waren nicht lebendige Tote, sondern die sind einfach überall rumgelegen. Und die Leute sind rumgelaufen und haben Tote gesehen, rumliegen aufgrund von dem grossen Erdbeben. Wie auch immer, ich lasse den Vers einfach mal so stehen. Ich finde ihn auch komisch. Ich finde ihn auch, er passt jetzt nicht so ganz ins Setting von allen anderen Versen. Aber es ist Gottes Wort und ich lasse ihn einfach stehen. Jetzt gehen wir zum nächsten Teil, der auch nur einmal erwähnt wird in der Evangelien. Das ist der Teil mit der Sonnenfinsternis. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Ich habe das Bild mitgenommen von einer Sonnenfinsternis. Bist du wahrscheinlich auch schon dabei gewesen bei einer Sonnenfinsternis? Genau. Und dann heisst es, Matthäus 27, 51, das wird zweimal erwähnt, in 2 von 4 Evangelien, die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich. Da habe ich so ein Bild mitgenommen von der Seismologie, also offensichtlich hat es plötzlich ein Erdbeben gegeben. Jetzt spannend, die beiden Phänomene, Sonnenfinsternis und Erdbeben, sind auch in außerbiblischen Quellen erwähnt. Also es gibt eine Forschung innerhalb der Theologie, die untersucht, was gibt es für Schriften über Jesus, die eben nicht in der Bibel stehen, weil das die biblischen Autoren an Jesus glauben, ist ja klar, sondern wo eben Autoren beschreiben, die eben nicht an Jesus geglaubt haben. Ich tue das auch im ICF College immer einmal im Jahr unterrichten, so die außerbiblischen Quellen auf Jesus. Also Juden, Griechen, Römer, die kein Interesse hatten, die christliche Botschaft zu verbreiten, vielleicht sogar Gegner gewesen sind und doch gewisse Sachen beschrieben haben. Und es gibt einen griechischen Schriftsteller namens Phlegon, der hat um 100 nach Christus gelebt, ein Griech, kein Christ, kein Nachfolger von Jesus. Und er beschreibt im Zusammenhang mit der Kreuzigung von Jesus sowohl die Sonnenfinsternis wie ein Erdbeben. Dann lese ich das mal vor. Und was die Sonnenfinsternis in der Zeit des Tiberius Cäsar betrifft, in dessen Regierungszeit Jesus offenbar gekreuzigt wurde, sowie die großen Erdbeben, die damals stattfinden, so hat, wie ich glaube, auch Phlegon im 13. oder 14. Buch seiner Chronik darüber geschrieben. Also der Origenes zitiert hier den Phlegon. Natürlich sind die Schritte von Phlegon auch nicht mehr erhalten, aber jeder hätte das zu dieser Zeit gewusst. Und es ist unumstritten gewesen, dass die Schrift gegeben hat, oder? Von Eusebius von Caesarea im 4. Jahr der 202. Olympiade ereignete sich eine große Sonnenfinsternis, die alle bisher Eingetroffenen überragt. Zur 6. Stunde wurde der Tag zur dunklen Nacht, sodass am Himmel die Sterne sichtbar wurden. In Bithynien bebte über das die Erde und die Stadt Nicäa stürzte ihm zum grossen Teil ein. Also du merkst, wir haben zwei Quellen, außerbiblische Quellen, die den Zusammenhang von Jesus klar mit einem Erdbeben und auch mit einer Sonnenfinsternis beschreiben. Und das ist noch interessant. Die Sonnenfinsternis kann man auch zurückrechnen. Das wird ein bisschen, also das ist offensichtlich, dass es ganz nahe um die Kreuzigung von Jesus war. Jetzt gibt es Wissenschaftler, die sagen, ja, es ist gleich nicht genau an dem Tag gewesen. Andere sagen, oh doch, es ist sehr genau an dem Tag gewesen. Aber die Naturphänomene, die sind offensichtlich belegt. Und das ist so mein erster Punkt. Die Kraft von Jesus, Kraft vom Kreuz, die Kraft von Ostern, kannst du mal den nächsten Slide bringen. Die geistliche Kraft vom Tod von Jesus manifestiert sich in der physikalischen Welt. Also der Tod von Jesus muss irgendwie so eine Kraft haben, dass selbst die physikalische Welt reagiert hat. Und die physikalische Welt hat darauf reagiert und es hat so wie ein Power freigesetzt in dieser physikalischen Welt, weil in der geistlichen Welt so eine Kraft freigesetzt worden ist, dass sogar die physikalische Welt reagiert hat auf das, was passiert ist. Es gibt eine sichtbare Welt, es gibt eine unsichtbare Welt und in der unsichtbaren Welt war es so eine Kraft herum, dass sogar die physikalische Welt reagiert hat. Dann gehen wir weiter. Kannst du mal den nächsten Vers bringen? Als Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Ich möchte mal zeigen, was passiert ist. Das ist das Bild, das uns in dieser Gebetswoche so stark beschäftigt hat. Kannst du mal das Bild von der Stiftshütte bringen? Die Stiftshütte, das ist so das Allerheilige von der Stiftshütte. Und der hinterste Teil, so ab dem blauen Vorhang, ist der Teil, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr rein durfte. Einem Jahr am Yom Kippur, am grossen Versöhnungstag, hat der hohe Priester rein ins Allerheiligste. Und der Teil war abgeschnitten für die Bevölkerung mit einem Vorhang. Und wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang verrissen von oben bis unten. Er ist entzweigerissen worden. Und das war ein Riesenschock für die Juden. Weil die Juden haben angenommen, dass wenn man die Bundeslade sieht, wenn man Gott sieht, eine Art, oder seinen Abglanz sieht, dann werden wir sterben. Und wo Jesus gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen. Also, und das ist mein nächster Punkt. Die Kraft von Ostern, die geistliche Kraft vom Tod von Jesus, manifestiert sich auch im religiösen Zentrum vom Judentum. Zuerst in der physikalischen Welt und jetzt auch im religiösen Zentrum. Und die Leute sind baff gewesen, der Vorhang ist verrissen, ein Riesenschock. 3 von 4 Evangelien beschreiben das. Ebenfalls 3 von 4 Evangelien beschreiben die Reaktion vom Hauptmann. Und dort heisst es, der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz von Jesus Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es ist nicht nur etwas in der physikalischen Welt passiert, nicht nur etwas irgendwo so in der philosophische Welt, in der religiösen Welt, sondern auch ganz persönlich im Herz vom Hauptmann. Das haben wir auch gesehen im Clip vorher. Der Hauptmann hat unter dem Kreuz noch gesagt, das ist nicht normal, was da passiert. Das ist nicht so wie beim Spartakus, es ist nicht so wie bei anderen Kreuzjungen, die ich gemacht habe, sondern da ist etwas anderes. Und er gibt sein Leben Gott und sagt, hey, der Mann ist wahrlich Gottes Sohn. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, die geistliche Kraft von Ostern, kannst du mal den die geistliche Kraft vom Tod von Jesus manifestiert sich auch in der Seele vom Hauptmann. Es fällt wie von außen gegen innen, in der physikalischen Welt hat sich die Kraft manifestiert. Dann im Religiösen und am Schluss im ganz Persönlichen. Und das ist mein Wunsch, den wir haben für dich an diesem Ostersonntag, dass du ganz persönlich die Kraft von Ostern kannst erleben. Ich meine, die Erde bebt und Sonnenfinsternis, spektakulär. Aber was wirklich etwas verändert, ist, wenn du ganz tief in deinem Herz erlebst. Ostern ist der Tag, wo wir die Auferstehung von Jesus feiern. Aber wir feiern eben auch, dass die Auferstehung nicht einfach ein Ereignis ist, das passiert ist vor 2000 Jahren, sondern etwas, das unser Leben durchdringt. Und etwas, das unser Leben prägt, die Kraft von Ostern. Ostern ist der Moment, wo die Auferstehungskraft von Jesus kommt. Und wenn wir noch zu einem anderen Element kommen, wir haben jetzt eben die Elemente angeschaut, es ist die spooky Zombies, wo ich selber nicht recht weiss, was machen wir mit dem. Einmal erwähnt. Sonnenfinsternis, einmal erwähnt. Erdbeben 2-mal erwähnt, Vorhang zerrissen 3-mal erwähnt, der Hauptmann unter dem Kreuz 3-mal erwähnt und das einzige Ereignis von alle 4 Evangelien erwähnt, der Johannes erwähnt sowieso alle anderen nicht, das ist dann die Auferstehung von Jesus. Das ist für uns das wichtigste und zentralste Ereignis. Tanja hat es bereits gesagt, wir hatten eine Gebetswoche in dieser Woche. Wir haben jeden Abend gebetet und am Freitag haben wir dann eine Karfreitagsfeier gehabt. Es war so kraftvoll mit unserer Band, wir haben geworshippt und dann sind wir in eine Gebetsnacht. Und am Gebetstag habe ich etwas erlebt. Ich muss euch das erzählen. Das war für mich so speziell gewesen. Also, um 10 Uhr. Aufgehört mit der Karfreitagsfeier. Einige sind heim, etwa 20 Leute sind noch geblieben für die Gebetsnacht. Und dann ist morgen um 10:30 unser Grüppli hat sich schon auf 9 Leute reduziert. So der harte Kern war noch dort. Wir sind am Betten, wie man es so macht. Ich habe so gedacht, es läuft nicht schlecht, aber ich bin dann auch froh, wenn mal 4 ist und ich kann wieder heim. So ein bisschen beides, oder? Ich habe ja auch noch gefasst und ich habe gewusst, auf die Heim warte auf mich eine feine kalte Platte, wo ich mir den Magen wieder richtig zu voll schlage, so nach einer Woche. Und ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen die Stunden abgezählt, gedacht, oh, ich habe Hunger, ich will heim essen, oder? Und dann plötzlich geht die Türen auf. Und dann strömt ein Teenager Arbeit rein mit 20 Teenagern. Wir so, was machen jetzt die da? Die sind von Bern irgendwo, ein Teenager, arbeitet, die haben gehört, wir haben Gebetsnacht. Die haben ein Weekend hier in Zug in der Nähe und haben irgendwie sich um 10:30 am Morgen gesagt, hey, komm, wir gehen doch noch eine Gebetsnacht. Wir haben irgendwo gehört, das heisst, Luzern, Gebetsnacht. Einer von den Leitern kommt in Sunday Night bei uns, ein anderer von den Leitern kommt ab und zu, weil er dann am Sommer hier reinzügelt und hier PA macht und die haben das gewusst, die haben das mitbekommen. Und das ist so die Gruppe, wir 9 Leute, Durchschnittsalter 48. Würde ich jetzt schon schätzen, ein paar Eltern, aber auch so Marco Wina, noch ein bisschen von der Junggeneration. So. Und dann geht das auf und die 20 Teenager strömen rein. Und wir so, was machen wir jetzt mit denen, oder? Und was mich bewegt hat, die haben so eine Leidenschaft für Jesus. Wir haben dann gemerkt, ja komm, jetzt machen wir Worship, haben jetzt eine neue Gruppe, einen Worship-Song rein tun, hey, dann sind die auf die Knie, haben ihre Hände aufgehabt, haben in Sprache gebetet, haben mich das richtig weggeblasen. Und dann haben wir umgestellt und bis irgendwie am 2:45 am Morgen haben wir nur noch geworshipped. Keine Gebetszeiten mehr praktisch nicht, sondern nur noch ein Song nach dem anderen, Wunschkonzert, immer einen Song. Ich habe dann einfach noch ein bisschen DJ gespielt und die Teenager sind vor, können wir noch diesen Song? Ja klar, können wir noch diesen Song? Wir hatten schon eine kleine Liste, was dann nachher ankommt. Und dann haben wir einfach geworshipped. Und am 2:45 ist einer der Leitern aufgestanden und gesagt, ich glaube, es ist Zeit zum Gehen. Und genauso plötzlich, wie die gekommen sind, ist Peng und sind wieder alle weg gewesen. Und für mich sind das wie Engel gewesen. Also nicht, es sind schon Menschen gewesen. Ich sage nicht, die Engel sind uns erschienen, aber so, wieso, hey, so sollte es sein. Mit so viel Leidenschaft. Die haben mit Kraft von Ostern gezeigt. 20 Teenager, viele auf den Knien, Hände oben, angebetet. Das war crazy gewesen. Selbst in der Pause, wir machen immer so vom, zum Beispiel von 12 bis 13:45, Viertelstunde Pause. Immer eine Viertelstunde beten, Viertelstunde Pause. Die haben nicht eine Pause machen. Also ein paar ist schon, ein paar haben gesagt, ey, wir ziehen das durch. Dann sind wir raus Pause machen und die haben einfach weitergezogen. Und dann sind die wieder gegangen. Und ich habe gedacht, wow, das ist Ostern. Und mein feines Morgen ist jetzt 2 Stunden näher gerutscht, ohne dass ich Zeit musste nachzählen. Ich dachte, das ist auch noch gerade ein cooler Nebeneffekt. Aber ich habe gedacht, wow, das ist Ostern. Hey, die haben eine Leidenschaft und eine Power gehabt. Das ist die Auferstehungskraft von Ostern. Und ich möchte diesen Vers noch vorlesen, wo es steht, was suchst du den Lebendigen bei den Toten? Ihr habt vielleicht gesehen, meine Notizen sind ausgestiegen, darum sind wir ja bei der Abhängigkeit von dir. Genau, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist die Begebenheit, die eben 4-mal erwähnt wird. Nämlich die Auferstehung von Jesus. Es ist die Begebenheit, die du geschichtlich auch fast nicht wegdiskutieren kannst. Weil die Jünger alle für die Auferstehung in den Tod sind. Ich meine, wer geht für eine Lüge in den Tod? Die haben das von ganzem Herzen geglaubt. Der Korintherbrief beschreibt von 500 Augenzeugen und ganz viele Berichte von Augenzeugen vom 1. Jahrhundert sind uns erhalten geblieben, auch außerhalb der Bibel. Zumindest haben die Leute es geglaubt. Und wenn es ein Fake gewesen wäre, wäre es ein brutal guter Fake gewesen. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Auferstehung eben wirklich ein gut dokumentiertes Ereignis ist, weil die Quellenlage eben so stark ist. Natürlich hat niemand ein Video gedreht während der Auferstehung, das hat es leider noch nicht gegeben. Aber das ist Ostern. Und die Teenager, die haben mir die Kraft von Ostern vorgezeigt. Das startet mit Karfreitag, wo Jesus alles trägt, was uns beschäftigt. Wir haben auch in dieser Woche haben wir also die Stiftshütte nachgebaut im K2. Es hat ja ein Video haben wir auch gemacht in unseren Channels. Mega, mega schön. Und am Freitagnachmittag haben wir Familiengebet gemacht. Da sind mehrere Familien zusammengekommen und sind miteinander durch die Stiftshütte gebetet. Ich habe das geführt, auch mit meiner Familie zusammen. Und so ein Posten ist der Brandopferaltar, wo du einfach mal deine Sünden bekennst. Und nachher haben wir eine Liste gemacht mit den Kindern, sind die rausgegangen verbrennen und wir haben gemerkt, Jesus vergibt uns von ganzem Herzen. Und dann haben wir natürlich auch unsere Kinder gefragt, Rebecca und ich, was habt denn ihr für Sünden? Was wollt ihr da draufschreiben und verbrennen? Und die zwei Jungs haben super mitgemacht. Diana auch, einiges gewusst draufgeschrieben. Und Aileen, die Kleinste, der ist zuerst nicht in den Sinn gekommen. Das ist ja erst vier, oder? Und nachher hat sie gesagt, mal, sie wüsste etwas für drängeln. Ich habe es irgendwie mega herzig gefunden, oder? Wir haben unsere Sachen bekannt, ehrlich, und bei der Aileen haben wir bekannt und verbrannt für den Drängeln. Und es ist etwas, was sie ehrlich gesagt überhaupt nicht macht. Sie ist eine, die sich recht zurücknimmt, das ist überhaupt nicht ihre Art. Wenn du sagst, ja, weißt du, eines am Mittag bin ich vor der Ayana für den Drängeln. Okay, gut, haben wir das bekannt, oder? Also wir bekennen unsere Sünden. Wir bekennen das, was uns trennt von Gott. Wir geben unsere Sorgen ab, wir geben unsere Leiden ab. Das ist Karfreitag. Jesus trägt es für uns. Kolosser 2, Vers 14, der Schuldschi. Er hat den Schuldschi getilgt, der uns mit den Forderungen gegen, wo mit seinen Forderungen gegen uns ist, hat ihn aufgehoben und das Kreuz genagelt. Das ist Karfreitag. Jesus trägt alles, was uns von Gott trennt. Jesus nimmt es auf sich. Und Ostersonntag ist eben, Jesus ist nicht nur gestorben. Wenn Jesus nur gestorben wäre, dann wäre ja alles vorbei, dann hätte es gar keine Kraft. Aber Jesus aufersteht, Jesus besiegt den Tod und dann kommt das Leben. Und das ist Ostern. Und das schreiben dann alle vier Evangelisten. Das ist das wirkliche Highlight von Ostern. Es ist die Kraft. Ich sehe immer wieder Menschen, die verändert und transformiert werden durch die Kraft von Ostern. Aber ich sehe auch Menschen, wo ich das Gefühl habe, da merke ich jetzt noch nicht so viel von Kraft von Ostern. Und in meinem persönlichen Leben ist es auch ein bisschen Sinuskurve. Mal ein bisschen mehr, mal denke ich, jetzt mega viel hat sich auch nicht getan. Und vielleicht kennst du die Frage und denkst so, ja, jetzt redet er wieder von Ostern und wie das alles verändert hat, von den Zombies und der Sonnenfinsternis und so weiter. Aber wenn ich in mein Leben schaue, ich spüre jetzt nicht wahnsinnig viel von dieser Kraft. Der Paulus schreibt im Römer 1, Vers 17, dass das Evangelium eine Kraft ist. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Amen, genau. Und vielleicht bist du aber auch da und sagst, ja, so viel Kraft erlebe ich jetzt nicht von Ostern. Ich habe mich selber ein bisschen reflektiert und habe mir überlegt, erlebe ich denn die Kraft in meinem Leben? Und ich habe gemerkt, für mein ganz persönliches Leben sind es vor allem vier Bereiche, wo ich die Kraft wirklich erlebe. Das eine ist, erhört die Gebet. Das war auch so ein starker Moment, Mittwochabend hier in der Gebetswoche, Donnerstagabend ist glaube ich, Mittwoch genau, haben wir zusammen gebetet für die Versorgung von Gott. Eine der Stationen der Stiftshütte ist eben auch die Schaubrotversorgung. So Brot, das Volk Israel aufbewahrt hat in der Stiftshütte, dass sie sich immer daran können erinnern können, das Manna, das Gott sie versorgt. Und wir haben so das Dritte für einen Punkt gebetet, wo ich eine Versorgung brauche, wo wir schon monatelang dafür beten. Wir sind so ein Dreiergrüppli gewesen. Und am nächsten Tag komme ich ein WhatsApp über, das genau in die Versorgung hineinspricht. Und das ist so ein Punkt, wo ich merke, es gibt einfach immer wieder überraschende Gebetserhörungen, wenn du mit Gott unterwegs bist. Das ist etwas, wo ich wirklich die Kraft von Gott spüre. Und dann der zweite Punkt sind veränderte Leben. Wie gesagt, nicht bei allen sehe ich gleich viele Veränderungen. Aber ich sehe schon immer wieder Menschen um mich herum, wo ich merke, hey, da hat Jesus wirklich etwas gemacht. Die Veränderung geht in einer Kraft und in einer Schnelligkeit, wie es Psychologie nicht könnte. Der dritte Punkt ist Versorgung. Vor allem als Pastor habe ich das gelernt und wir haben auch immer wieder darüber geredet und darüber predigt. Über die Versorgung, wenn du genau eine Person brauchst und du hast sie nicht und du fährst auch von innen beten und dann wie aus heiterem Himmel steht die plötzlich da. Wenn vielleicht finanziell noch ein bisschen klappt, du fährst auch von beten und plötzlich kommt es. Wir haben das so oft erlebt, wie Gott versorgt. Und das ist so ein dritter Moment, wo ich einfach die Kraft von dem Jesus, von dem Evangelium spüre. Ich meine, wir haben auch als Kirche für Musiker gebetet und wir haben seit 2-3 Jahren haben wir gedacht, ein Bassist wäre schon wieder mal cool, oder? Und haben gemerkt, dass wir jetzt einen neuen Bassist haben. Heute Morgen das erste Mal im Einsatz, der Nils, oder? Genau, da ist er. Yes. Mega, oder? Hey, Gott versorgt, das ist so etwas Drittes. Und etwas Viertes, was ich auch immer wieder merke, ist, in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe und predige, egal wo, kommt so wie eine Salbung über mich. Das geht mir manchmal mega gut, manchmal komme ich auf der Bühne und ich bin so gefühlt, aber auch wenn ich mich nicht so wohl fühle, wenn ich mich nicht so fit fühle, wenn ich denke, wer bin ich schon, was bin ich schon wert. Oftmals ist in dem Moment, wo ich draufstehe, kommt wie ein Power von Gott über mich. Und ich bin wie ein umgekehrter Händchen. Und ich kann mit Glauben, Freude und Dynamik predigen und dann wieder ab der Bühne gehen und dann wieder merken, jetzt kommen all die Fragen oder gerade ein bisschen Herausforderungen weg. Aber ich habe das so oft erlebt, wie in dem Moment, wo ich den Schritt mache, Gott kommt und so wie eine Kraft auf mich kommt und ich kann mit Freude und Vollmacht predigen, selbst wenn ich mich nicht so gefühlt habe. Das sind so die vier Elemente, wo ich jetzt persönlich vor allem die Kraft Gottes erlebe. Und darum glaube ich wirklich von ganzem Herzen an die Kraft von Ostern. Und es ist mein Wunsch, dass wir die Kraft von Ostern erleben dürfen. Als Kirche, wir haben viel erlebt in dieser Gebetswoche. Es war eine fantastische Woche gewesen. Und auch für heute, für den heutigen Tag, dass du da rausgehst. Nicht einfach gefüllt mit Theorie, sondern gefüllt mit einer Kraft Gottes von Ostern. Und komm, stöhnt doch miteinander auf und wir beten für die Kraft von Ostern. Und nachher gehen wir nochmal rein und singen das Gott von Herzen zu. Jesus, du bist für uns gestorben. Du hast alles getragen, was uns von dir trennt. Du hast den Schuldschein, der uns belastet, das Kreuz genagelt und vernichtet. Das haben wir gefeiert am Karfreitag. An Ostern bist du auferstanden. Und du hast zu den Frauen gesagt am Grab, was suchen dir den Lebendigen bei den Toten? Und wir suchen nicht einen toten Gott, wir glauben nicht an einen toten Gott, wir glauben an einen lebendigen Gott. Und das bedeutet, dass das Leben auch Teil von unserem Leben ist. Dass die Kraft Gottes ist nicht einfach eine Theorie, die irgendwelchen Leuten und irgendwelchen Freaks passiert, sondern es ist eine Kraft, die du und ich einen Zugang haben. Und mein Gebet vom Ostersonntag ist so simpel. Komm mit dieser Kraft in unser Leben. Mit dieser geistlichen Kraft, die beim Zeitpunkt vom Tod von Jesus sogar die physikalische Welt erschüttert hat. Mit dieser geistlichen Kraft, die zum Zeitpunkt vom Tod von Jesus die religiöse Welt erschüttert hat. Und das Wichtigste, was zum Zeitpunkt vom Tod von Jesus die Seele von einem römischen Hauptmann erschüttert hat. Es ist die Kraft, die Ostern ausstrahlt. Eine Kraft, die unser Leben prägen und wo du uns durch Tod und Verstehung und die Ausgüssung vom Heiligen Geist an Pfingsten einen Zugang gibst. Und das möchten wir miteinander feiern. Du siehst unsere schwachen Punkte in unserem Leben, du siehst unsere toten Punkte in unserem Leben, du siehst irgendwo unsere kranken Punkte in unserem Leben. Und heute legen wir diese Punkte hin und konfrontieren sie mit der Kraft von Ostern. Und danken dir, dass du eingreifst. Und das möchten wir jetzt feiern im nächsten Teil des Worship miteinander. Amen.